Ihr seid sicher schon mal so richtig ermahnt worden. Ich bin es jedenfalls und kann mich an einige Ermahnungen erinnern, die so richtig hängen geblieben sind. Und davon gab es zwei verschiedene Arten der Ermahnung. Einmal eine Ermahnung, bei der ich mich, könnte ich sagen, richtig niedergeputzt gefühlt habe. Ich würde es so ausdrücken, ich bin so zusammengebrüllt worden. Oder so von der Seite, wenn jemand ankommt ohne Vorwarnung und man kriegt so einmal die geballte Kritik. Ob berechtigt mit gutem Grund oder ob es vielleicht sogar ein Irrtum war, diese Art der Ermahnung bleibt hängen und es bleibt ein wirklich ungutes Gefühl. Man fühlt sich klein gemacht, niedergedrückt. So ein innerliches Zusammenzucken, wenn die Ermahnung kommt. Schön, wenn es wieder vorbei ist. Dann gibt es noch eine zweite Art der Ermahnung. Eine Ermahnung, die fast schon liebevoll ist. Wenn jemand mir auf Augenhöhe begegnet und mir gegenübertritt und wohlwollend mir gegenüber eingestellt ist. Die Person beginnt vielleicht gar nicht erst mit Kritik, sondern beginnt erstmal mit einer ganz normalen Ansprache, mit einer Würdigung und Wertschätzung. Und dann werde ich so langsam zu dem hingeführt, was vielleicht nicht ganz stimmt, was vielleicht falsch läuft. Und damit kann ich dann auch arbeiten, da kann ich etwas mit anfangen und dann macht mir das Mut, um etwas zu verändern. Der Predigttext vom heutigen Sonntag ist auch eine Ermahnung. Achtet doch mal darauf, in welchem Ton er geschrieben ist. Er steht im Epheser Kapitel 5. Seid also solche, die Gott als geliebte Kinder nachahmen und lebt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns gegeben hat, als Gabe und Opfer für Gott, zum angenehmen Opferduft. Sexuelle Verletzung aber und jede Unreinheit oder Geldgier soll bei euch keinen Namen haben, so wie es Heiligen entspricht. Noch üble Nachrede, leichtfertige Worte oder Stichelei. Das alles gehört sich nicht, sondern vielmehr Dankbarkeit. Denn dies sollt ihr wissen, dass keine Person, die sexuell verletzend, unrein oder geldgierig ist, ein Erbteil im Reich Gottes hat. Es ist kein ganz leichter Text. Es ist eine Ermahnung, aber sie ist in einem freundlichen Ton geschrieben. Sehr wohlwollend. Man könnte fast sagen, mütterlich oder väterlich. Der Ton ist liebevoll. Hier wird auf etwas ganz Selbstverständliches hingewiesen. Der Brief ging nach Ephesus, also das ist die heutige Türkei. Und der Brief wurde dort herumgereicht und vorgelesen. Also er wurde öffentlich in der Gemeinde vorgelesen, die meisten konnten ja noch nicht lesen und schreiben, aber von vorne wurde er vorgelesen und dann wurde er an die nächste Gemeinde weitergegeben und wieder vorgelesen und wieder weitergereicht. Ich stelle mir vor, dass die Hörerinnen und Hörer, als sie das erste Mal gehört haben, fast schon überrascht darüber waren, wie freundlich der Ton war, in dem der Brief geschrieben wurde. Der Brief beginnt mit der Anrede, geliebte Kinder Gottes. Menschen, die vorher ausgegrenzt waren, werden nun mit hineingenommen und gehören dazu. Die Gemeinden der Epheser bestanden zu einem großen Teil aus Heiden. So nennt die Bibel alle Menschen, die damals nicht Jüdinnen oder Juden waren. Jeder Mensch, der die Tiefe der Tora und ihre Weisheit nicht erkannt hat. Jeder Mensch, der vorher sein Leben nicht nach der Dankbarkeit Gottes ausgerichtet hat. Denn dazu will ja die Tora einladen und anleiten. Die hebräische Bibel will uns zeigen, wer Gott ist und wie wir unser Leben nach Gott ausrichten können. Alle, die das vorher nicht gemacht haben, nennt die Bibel Heiden. Für jüdisch gläubige Christen war es lange nicht selbstverständlich, dass Heiden dazugehören können. Immer wieder ist in der Gemeinde aufgefallen, dass Heiden einfach eine andere Kultur oder eine andere Tradition mitbringen. Auch mangelnde Hebräisch- oder Aramäisch-Kenntnisse waren ein Problem. Denn wie will man über die Bibel sprechen, wenn man eine andere Sprache spricht? Sprache macht eine Menge aus, das merken wir auch heute. Und immer wieder wurde die Frage gestellt, gehören die Heiden denn jetzt so richtig dazu, richtig zu unserer Gemeinde? Zum Teil wurde verlangt, dass sie erst ganz jüdisch sein sollen, sich also beschneiden lassen sollen und auf die Speisegebote achten sollen. Und erst wenn sie sich an die Traditionen und die Gewohnheiten der Gemeinde angepasst haben, dann können sie von der großen Freiheit Gottes profitieren. Wir sehen, dass dieser Konflikt schon in der Bibel beginnt. Paulus erzählt uns davon, aber er streckt sich noch weit in die Kirchengeschichte und war lange ein Problem. Der Epheserbrief aber beginnt. Geliebte Kinder, sagt der Epheserbrief. Und damit vereinnahmt er die Heiden. Ihr gehört dazu. Das wird ganz und gar nicht in Frage gestellt. Auch nicht, wenn es Kritik oder Schwierigkeiten, Probleme gibt. Ihr gehört dazu. Und das ist spannend, denn die Heiden waren vorher die Menschen, die in einen Raum reingekommen sind und nicht so recht wussten. Sich erst mal umgeschaut haben und überlegt haben, wer ist denn jetzt hier so im Raum? Was muss ich denn jetzt hier alles beachten? Was muss ich tun? Darf ich hier sein? Bin ich geduldet? Sie waren ständig mit dieser Unsicherheit konfrontiert. Gehöre ich hier wirklich mit dazu? Sie waren so ein bisschen, könnte man sagen, auf das Erbarmen der anderen angewiesen, dass die anderen sie mitspielen lassen, dass sie auch mitmachen dürfen, eben geduldet. Und genau diesen wird gesagt, ihr seid Kinder, ihr gehört dazu. Und Kinder, damals und heute, haben bestimmte Rechte. Ihr könnt euch aktiv beteiligen. Ihr braucht nicht erst um Erlaubnis zu fragen, sondern ihr dürft euch beteiligen und könnt auch etwas verändern. Ihr könnt eure eigene Kultur mitbringen. Kinder sein, Kind sein heißt zu erben und erben hat ein Anrecht und eine Verantwortung. Der Epheserbrief sagt, wenn ihr dazugehört, dann müssen wir auch über bestimmte Dinge reden. Aber die Kritik, die stellt niemals die Zugehörigkeit in Frage, sondern sie geht von der Zugehörigkeit aus. Ich kritisiere persönlich auch Personen, die mir ganz besonders am Herzen liegen. Menschen, für die ich eine Hoffnung habe, Menschen, an die ich glaube, wo ich denke, da kann noch was draus, da wird was draus. Wenn wir das gut gemeinsam zusammen hinkriegen, dann wird da was draus. Die versuche ich erst recht, wie der Autor des Epheserbriefes, den versuche ich wohlwollend zu begegnen, an sie heranzutreten. Denn ich weiß ja, wenn ich Kritik unfair oder hart ausdrücke, dann wird daraus nichts. Dann wird die einfach abprallen. Wenn ich sie aber wohlwollend formuliere, dann können wir miteinander ins Gespräch kommen. Ich gehe davon aus, dass Menschen an dem partizipieren, was auch mir Spaß macht, wo mein Vermögen drin liegt, meine Leidenschaft, eben das Erbe. Also damit ist nicht nur Geld gemeint, sondern ja, ein großes Erbe, daran möchte ich weiter mitbauen. Der Epheserbrief sagt also: Seid also solche, die Gott als geliebte Kinder nachahmen und lebt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt hat. Anschließend kommen einige konkrete Beispiele. Wie sieht das jetzt nun ganz konkret aus? Aber es sind Beispiele. Beispiele sind in der Bibel immer ergänzungsbedürftig. Es sind einige wenige Beispiele. Und dann kann man noch andere hinzufügen. Der Epheserbrief sagt, sexuelle Verletzung aber und jede Unreinheit oder Geldgier soll bei euch keinen Namen haben, so wie es Heiligen entspricht. Noch üble Nachrede, leichtfertige Worte oder Stichelei. Und der erste Punkt oder das erste Beispiel ist ein schwieriges Beispiel und ist in vielen Gemeinden immer wieder schwierig herausgekommen. Sexuelle Verletzung. In anderen Bibelübersetzungen steht auch Unzucht oder sexuelle Unmoral. Dahinter steckt das griechische Wort Porneia. Und das bedeutet eben alles, was nicht der Bibel entspricht, alles, was nicht der Tora entspricht. Und das ist jetzt ein kleines bisschen schwierig, denn wir haben ja jetzt eine Situation, dass wir uns 2000 Jahre später in der Geschichte befinden. Und Unmoral geht ja immer von etwas aus, das in der Gesellschaft üblich ist oder eben unüblich ist. Und jetzt besteht die Schwierigkeit, darin zu unterscheiden, was damals üblich war und worin das Wort Gottes besteht. Denn das, was damals üblich war, ist heute nicht mehr unbedingt üblich. Das, was damals als unmoralisch galt, ist es heute vielleicht nicht mehr. Aber auf der anderen Seite gibt es Dinge, die wir heute als unmoralisch bewerten würden, die damals nicht so bewertet wurden. Ein Beispiel: Noch vor einigen Jahren war es völlig unüblich, dass Frauen Hosen tragen. Es war auch ganz klar, dass Frauen sich Männern unterzuordnen haben. Heute ist das so nicht mehr üblich, zum Glück. Zum Glück haben wir da einiges gelernt. Heute werden Frauen ernst genommen und Nein heißt Nein. Die Bibel in gerechter Sprache, also das ist die Bibelübersetzung, aus der ich vorgelesen habe, spricht darum nicht unbedingt von sexueller Unmoral, sondern von einem verletzenden Verhalten. Und ich glaube, damit ist sie auf einer guten Spur und damit können wir das ein bisschen besser einordnen. Es geht darum, Beziehungen gut zu führen und uns nicht gegenseitig zu verletzen. Ein zweites Beispiel nennt der Text: Geldgier. Nicht mal in Gedanken sollen wir geldgierig sein. Das ist ein hoher Anspruch. Dieser Werbespruch, Geiz ist geil, bleibt mir immer wieder im Gedächtnis hängen. Und der Text sagt uns, das gehört sich aber eigentlich nicht für Christen. Ein hoher Anspruch, gerade wenn wir so in den letzten Wochen auf die Benzinpreise gucken und es doch irgendwie wehtut im Portemonnaie. Und gleichzeitig stehen wir aber auch vor einer Klimakrise, einer Klimakatastrophe und müssen uns für das Klima einsetzen. Auch das gilt für uns als Christinnen und Christen. Und jetzt wird gerade wieder darüber diskutiert, ob man nicht doch die Benzinpreise wieder senken könnte. Ich will da keine eindeutige Antwort drauf geben, aber ich glaube, dass wir darüber als Christinnen und Christen nachdenken müssen, wie wir auch mit unserer Umwelt gut umgehen können. Aber es gibt sicher auch noch viele andere Dinge, in denen wir nicht geizig sein sollten, so wie der Brief es uns sagt. Ich glaube, es geht nicht darum, verschwenderisch Geld auszugeben, denn wir alle haben nur begrenzt Finanzen, sondern vor allen Dingen darüber nachzudenken, wie wir auch in unserem Handeln mit Geld Gott nachahmen können. Der Epheserbrief nennt ein drittes Beispiel: üble Nachrede, leichtfertige Worte und Sticheleien. Na, wer hat von euch mal zwischendurch in der letzten Woche so einen sticheligen Satz gesagt? Will der Epheserbrief uns jetzt alles verbieten? Manche könnten ja sagen, jetzt darf ich gar nichts mehr sagen. Es muss alles politisch korrekt sein. Ich glaube nicht, dass der Epheserbrief das sagt, es muss alles politisch korrekt sein, aber ich glaube, er möchte uns dazu einladen, auch darin zu schauen, was könnte den anderen verletzen und lieber mal auf einen Spruch zu verzichten. Ganz besonders auf unsere Worte zu achten, auf jedes einzelne. All diese Beispiele haben eins gemeinsam. Es geht darum, Gott nachzuahmen, geliebte Kinder Gottes zu sein. Das ist ein hoher Anspruch. Jesus nachahmen, uns in seine Nachfolge stellen und genauso zu sein wie er. Aber ich glaube auch, es geht nicht ganz darum, identisch mit Jesus zu sein. Denn wir können nicht ganz identisch mit Jesus sein. Gerade wenn wir darauf hinsteuern, dass bald Ostern ist und Jesus am Kreuz gestorben ist, dann zeigt uns das, das ist etwas, was wir nicht nachahmen können. Aber in dem Leid, das Jesus am Kreuz erlebt hat, zeigt er uns, dass er auch selbst in der schwierigsten Situation an unserer Seite ist und uns trägt. Wir können nicht alles nachahmen, aber doch geht es um dieses Ähnlichsein wie Gott. Ich habe dafür mal ein Symbol mitgebracht. Es geht darum, uns in Gottes Liebe zu üben. Wir haben ja jetzt auch gerade die Fastenzeit und da geht es darum, ein bisschen auszuprobieren und zu üben, wie wir sein können. Wie ein Spiegel zu sein. Es geht nicht darum, selbst Jesus zu sein, aber so ein bisschen wie so ein Spiegel sein Bild zu reflektieren. Uns in sein Licht hineinzustellen und wenn man den Spiegel richtig hält, dann kann man ja auch wundervoll, das habt ihr vielleicht mal früher im Schulunterricht geübt, so die Lehrer blenden. Also uns in sein Licht hineinstellen und den richtigen Winkel üben, damit das Licht wieder zurückgeworfen wird. Grundsätzlich sind wir geliebte Kinder Gottes. Wir sind schon dieses Spiegelbild. Aber manchmal müssen wir den Winkel anpassen, nachjustieren und uns nicht von Jesus wegwenden, damit wir ihn nicht mehr sehen, sondern uns wieder in die richtige Richtung bewegen. Und ich glaube, darum geht es dem Epheserbrief, denn die Beispiele sind erstmal nicht vollständig und wenn ich die Beispiele auch noch alle versuchen würde, perfekt zu erfüllen, würde ich es niemals schaffen. Oder kannst du ganz auf Geldgier verzichten und immer freigebig sein? Jeden Tag, nicht mal in Gedanken? Ich kann es nicht. Vielleicht kannst du es ja, ich kann es nicht. Kannst du immer perfekt mit deinen Worten umgehen, sodass sie nicht verletzen? Ich kann es nicht. Aber es geht darum, uns wieder richtig zu positionieren und wieder richtig einzustellen. Es neu zu versuchen und neu zu üben. In der Fastenzeit, in diesen Wochen vor Ostern, können wir das einüben. Vielleicht ist das ja so ein Anreiz, der uns dabei hilft. Gott helfe uns dabei, uns immer wieder nach seiner Liebe zu orientieren, sodass das Licht bei uns einfallen kann. Gott strahle uns immer wieder an mit seiner wertschätzenden Ermahnung, damit wir spüren, wo wir falsch liegen. Gott, helfe uns dabei, seine Liebe zu reflektieren. Und Gott, helfe uns dabei, uns gegenseitig vorsichtig wertschätzend zu ermahnen. Oder auch mal zu schweigen, wenn eine Ermahnung gerade nicht dran ist und die Wertschätzung gerade wichtiger ist. Gott segne uns alle. Amen.